Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Glanzpunkt der Woche und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Minister Luhut und der chinesische Außenminister erörterten die Zusammenarbeit im Umgang mit Covid-19. Australien meldete keine Covid-19-Todesfälle. Möbelexport aus Osiava nimmt nach der Lockerung der Sperrung zu. Die Regierung erweitert Straßenkonnektivität an der Grenze. Indonesischer Industrieminister besichtigte den Bau der Freeport Schmelzerei in Gresik. Das Landwirtschaftsministerium verwendet überlegene Sorten in Food Estate. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Koordinierungsminister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, als Sonderbeauftragter des indonesischen Präsidenten, traf mit dem Mitglied des Staatsrates und dem chinesischen Außenminister Wang Yi zusammen und erörterte eine Reihe bilateraler Kooperationen, insbesondere als Strategie zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Luhut reiste auf Einladung von Wang Yi am 9. und 10. Oktober 2020 nach Yunnan, China, wo die beiden Minister weiter über Handel und Investitionen, Gesundheit, Bildung und Forschung, Impfstoffe, E-Commerce, künstliche Intelligenz und kulturellen Austausch sowie die Gesellschaft diskutierten. In einer schriftlichen Erklärung in Jakarta am Sonntag, dem 11. Oktober, wurden auf dem bilateralen Treffen verschiedene oder anstehende Fragen erörtert. Luhut erklärte, dass die chinesische Regierung der Forderung Indonesiens nach einer Verbesserung des Marktzugangs für tropische Früchte, Fischerei- und Meeresfrüchteprodukte sowie Vogelnetz und zusätzliche Kohleimporte aus Indonesien nachkommen werde. Die australische Behörde berichtete am Samstag, dem 10. Oktober, an drei aufeinander folgenden Tagen gab es keine Todesfälle durch das Covid-19-Coronavirus. Das Epizentrum von Covid-19 in der Stadt Melbourne muss jedoch noch mit einer längeren Sperrung konfrontiert werden, da die Neuinfektionen immer noch über dem Ziel für die Wiedereröffnung der Stadt liegen. Reuters berichtete am Samstag, dem 10. Oktober, dass der südöstliche Bundesstaat Victoria 14 neue Fälle meldete. Während Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat New South Wales am Samstag, dem 10. Oktober, 3 neue Fälle meldete. Inzwischen hat der Bundesstaat Queensland einen neuen Fall. Basierend auf der nationalen Bilanz überstieg die Gesamtzahl der in Australien auftretenden Fälle 27.200 Infektionen und 897 Todesfälle. Das australische Nachbarland Neuseeland meldete am Samstag, dem 10. Oktober, ebenfalls 4 neue Fälle und alle Reisenden, die in Neuseeland zurückkehren, müssen unter Quarantäne gestellt werden. Der Export von Möbel aus Ossiafa ist nach der Lockerung der Ausgangssperre in mehreren Ländern gestiegen, sodass die Möbelindustrie im Inland sich wieder erholt. Dieser Sektor sei einer der Teilsektoren, die das regionale Bruttoinlandsprodukt unterstütze, sagte der Leiter des Industrie- und Handelsamtes von Ossiafa, Drajat Irawan, in einer Pressemitteilung, die von der Nachrichtenagentur Antara in Surabaya erhalten wurde. Er sagte dazu weiter, die Exportzielländer für Möbelprodukte aus Ossiafa seien unter anderem die Vereinigten Staaten, Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Belgien und Italien. Mittlerweile kommen die meisten importierten Möbelprodukte aus China. In Bezug auf den Inlandsverbrauch behauptet Drajat, dass der Möbelverbrauch im Inland während der COVID-19-Pandemie sich auch erhöht habe, weil viele Menschen mehr Aktivitäten zu Hause machen und ihr Haus verschönern möchten. Das indonesische Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau oder PUPR setzt durch das Generaldirektorat von Mautstraßen derzeit den Ausbau der Straßen- und Brückeninfrastruktur in den Grenzgebieten der Provinzen Kalimantan, Papua und Ost-Nusa Tenggara oder NTT vor. In der Provinz Kalimantan baut das PUPR-Ministerium weiterhin eine parallele Straße an der indonesisch-malaysischen Grenze mit einer Länge von 1.910 Kilometer in drei Provinzen, nämlich der Provinz West Kalimantan, Ost Kalimantan und Nord Kalimantan. PUPR Minister Basuki Hadi Mulyono sagte in Jakarta, dass die Regierung weiterhin die Infrastruktur im Umland erweitere, indem sie Regionen und Dörfer stärke, abgelegene Gebiete erschließe, teure Kosten senke und die Lebensqualität der Gemeinde steigere. Er betonte, dass das Grenzstraßennetz eine Infrastruktur mit strategischem Wert für den indonesischen Einheitsstaat sei. Es habe zudem die Funktion als Staatsverteidigung sowie der Unterstützung neuer Wirtschaftszentren in der Grenzregion. Der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita besichtigte am Samstag, dem 10. Oktober, den Bau einer Kupferschmelzerei in Gresik, Ossiafa. Der Kupferschmelzerei wird von der Bergwerksgesellschaft PT Freeport Indonesia gebaut und liegt im Industriegebiet Java Integrated Industrial and Port Estate oder JIIPE in Gresik, Ostjava. Sein Besuch soll die Weiterleitung von Bergbauprodukten sicherstellen und fördern. Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita sagte am Samstag, dem 10. Oktober, PT Freeport Indonesia baut zurzeit die Kupferschmelzerei. Das Kupfer ist der Rohstoff für die Automobilindustrie, die Elektronikindustrie, Kabel, Klimaanlagenfabriken und den Bau von Elektroinstallationen für Elektrofahrzeuge. Minister Agus Gumiwang fügte hinzu, dass der Mehrwert gefördert werden kann. PT Freeport Indonesia ist ein Bergbauunternehmen, das mit Freeport McMoRan und der Holdinggesellschaft der Bergbauindustrie BUMN, Mining Industry Indonesia oder MineID verbunden ist. Die Kupferschmelzerei von PT Freeport Indonesia wird die größte in der Welt werden. Der Generaldirektor für landwirtschaftliche Infrastruktur und Einrichtungen im Landwirtschaftsministerium, Sarwo Edi, erklärte, dass bei der Entwicklung des Food Estate oder der integrierten Nahrungsscheune in der Provinz Zentral Kalimantan neue überlegene Sorten verwendet werden, um die Produktivität und die Ernteindexe zu steigern. Sarwo Edi sagte weiter, dass das indonesische Landwirtschaftsministerium die Technologiekomponenten namens Intensiv, Super and Actual Swamps oder RISA verwendet. Diese Technologie umfasst neue ertragreiche Sorten oder VUB, das Landmanagement, das Mikrowassermanagement, zur Bodenverbesserung oder TAM, ausgewogene Düngung, integrierte Schädlingsbekämpfung und landwirtschaftliche Mechanisierung. Sarwo Edi erklärte am Samstag, dem 10. Oktober in Jakarta, das Food Estate sei ein Anbau in mehreren Gemeinden. So können die Landwirte nicht nur Reis pflanzen, sondern auch Nahrungspflanzen, Plantagen, Orangen oder Bananenbäume am Rande der Reisfelder pflanzen. Und sie können auch Vieh züchten. Liebe Zuhörer, nun hören Sie den Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig. Bei einer Temperatur von 26 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, der Fokus der Woche behandelt heute das Thema Präsident erlässt eine Impfverordnung zu COVID-19, gelesen von Sri Unan. Liebe Zuhörer, der indonesische Präsident Joko Widodo hat Vorschriften in Bezug auf den Plan zur Beschleunigung der Beschaffung des COVID-19-Impfstoff und auf die für die Öffentlichkeit durchgeführten Impfmaßnahmen erlassen. Diese Verordnung steht im Präsidialerlass Perpres Nummer 99 von 2020 über die Beschaffung von Impfstoffen und die Durchführung von Impfungen im Rahmen der Überwindung der COVID-19-Pandemie. Die Verordnung wurde von Präsidenten Joko Widodo am 5. Oktober unterzeichnet. Die Verordnung, die insgesamt aus drei den Seiten mit 22 Artikeln besteht Regel die Beschaffung von Impfstoffen, die Festlegung des Impfstoffpreises, die Finanzierung der Impfstoffbeschaffung, die Impfung und die Beschleunigung der Impfung. In dieser Präsidialverordnung übergab Präsident Joko Widodo die Verantwortung für die Impfung an das Gesundheitsministerium Kemenkes. Diese Verantwortung umfasst die Festlegung der Impfstoffverteilung, die Ernennung eines Beschaffungsunternehmens, einschließlich die Zusammenarbeit mit internationalen Agenturen und die Festlegung der Impfstoffpreise. Das Gesundheitsministerium hat die Befugnis, die Kriterien und Prioritäten für Impfstoffempfänger, Empfangregionen, Zeitplan und Impfstufen sowie Standards für Impfdienste festzulegen. Bei seiner Umsetzung kann das Gesundheitsministerium mit Ministerien oder Institutionen, regionalen Regierungen, staatlichen und privaten Unternehmen, Berufs- und Gemeinschaftsorganisationen und anderen Seiten zusammenarbeiten. Nach der Impfung haben das Gesundheitsministerium und die Kontrollbehörde für Nahrung und Medikamente BPOM die Aufgabe, Ergebnisse, die nach dieser Aktivität entstehen, zu überwachen und sie zu überwinden. Der Sprecher der COVID-19 Taskforce, Professor Wiku Adhisa Smito, erklärte in einer Pressekonferenz am Donnerstag, den 8. Oktober, die Gründe für die Herausgabe des Präsidialerlasses. Die Beschaffung von Impfstoffen und Impfungen erfordere außergewöhnliche Schritte und besondere Regelungen, sodass die Regierung hierfür das Präsidialdekret erließ. Wiku fügte hinzu, dass es bis jetzt einige COVID-19-Impfstoffkandidaten gibt, die in Indonesien verwendet werden sollen. Diese Präsidialverordnung soll eine Rechtsgrundlage für die Beschaffung und Prozesse der Impfung werden. Der Erfolg der beiden Programme sei maßgeblich von der Einhaltung der Interesseninhaber abhängig, die im Präsidialerlass zur Durchführung der festgelegten Regulierung stünden. Wiku rief die Öffentlichkeit während des Impfprozesses auf, sie vorsichtig zu verhalten und immer die Informationen angesichts des Impfstoffs zu filtern. Die Öffentlichkeit muss in der Lage sein, sicherzustellen, dass sie gute und korrekte Informationen erhält. Die Öffentlichkeit soll auch Informationen in Bezug auf Impfstoffe aus zuverlässigen Quellen bekommen und es soll eine Kultur zur wiederholten Bestätigung bei neuen Informationen etabliert werden. Liebe Zuhörer, soweit der Fokus der Woche.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf 11. Oktober. Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 11. Oktober 1968. An dem NASA Apollo 7 landete. Apollo 7 war eine von den Vereinigten Staaten im Oktober 1968 durchgeführte bemannte Raumfahrtmission. Es war die erste Mission im Apollo-Programm der Vereinigten Staaten, eine Besatzung ins All zu befördern. Diese Mission ist eine erdumkreisende 11-Tage-Mission sowie der erste bemannte Raketenstart Saturn IB. Dies gilt auch als die erste drei bemannte amerikanische Weltraummission. Diese Mission wurde vom Canaveral Cap am 11. Oktober 1968 durchgeführt und landete am 22. Oktober 1968 wieder. Apollo 7 kreiste 10 Tage, 20 Stunden, 9 Minuten und 3 Sekunden in den Weltraum mit der Umlaufbahnanzahl von 163 Uhr. Ereignis am 11. Oktober 1984. Der Absturz des Aeroflot-Flugs 3352. Aeroflot-Flug 3352 war ein Flug der Fluggesellschaft Tupolev Tu-154 auf einer Inlandstrecke von Krasnodar nach Novosibirsk mit einer Zwischenlandung in Omsk. Bei der Landung am Flughafen Omsk am Donnerstag, dem 11. Oktober 1984, stürzte das Flugzeug auf der Landebahn gegen Wartungsfahrzeuge und tötete 174 Menschen an Bord und 4 am Boden. Während eine Reihe von Fehlern im Flughafenbetrieb zum Unfall beitrug, war die Hauptursache, dass ein Fluglotse im Dienst einschlief. Ab 2020 bleibt dies der tödlichste Flugunfall auf russischem Territorium. Wir beenden unser heutiges Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 11. Oktober 2012. Der internationale Mädchentag wurde zum ersten Mal gefeiert. Der nationale Mädchentag oder International Day of the Girl Child ist ein Gedenktag, der am 11. Oktober 2012 von Vereinten Nationen erklärt wurde. Dieser Tag ist der erste nationale Mädchentag. Dieses Gedenken zielt darauf ab, um mehrere Möglichkeiten für Mädchen zu fördern und das Bewusstsein von der Ungleichheit des Genders, die von Mädchen in ganzer Welt angesehen ist, aufzubessern. Diese Ungleichheit fasst unter anderem das Recht der Bildung oder des Bildungszuganges, das Recht der Ernährung, den Rechtsanspruch, die medizinische Versorgung, den Schutz vor der Diskriminierung sowie die Frauengewalt und der Kinderheirat. Das war Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. Das Manuskript wird von mir, Indah Sahania, vorgelesen und von Frau Nunung Nursia vorbereitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute am Sonntag, 11. Oktober 2020, die E-Mails von unseren Zuhörern vorlesen und beantworten. Hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse verfolgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre nette E-Mails und Briefe. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 3325 kHz oder als Livestream auf www.voinews.id/German-Hörer. Wir möchten zuerst Herrn Dieter Leupold in Leipzig grüßen. Hallo Herr Dieter Leupold, wie geht es Ihnen? Wie ist die Situation in Ihrer Stadt während der globalen Pandemie? Am 7. Oktober 2020 bekommen wir ein E-Mail von Herrn Dieter Leupold. In seinem E-Mail schrieb Herr Leupold: Heute Abend, dem 6. Oktober 2020, um 18 Uhr UTC, ein Audio-Mitschnitt über 3325 kHz und 4750 kHz. Der Empfang auf 3325 kHz war weitaus besser in Jakarta mit einem SDR-Empfänger. Danke, Herr Leupold, für Ihr E-Mail. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Hier ist das erste Lied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Ketika kau marah dan cemburu, kau kelihatan begitu cantik. Walau kadang mengesalkan, kau selalu bertanya dan perlu curiga. Ku tahu kau takut kehilanganku. Begitupun aku, maafkan yang selalu kasar marah padamu. Meski tak lagi ada kata cinta terucap, sekedar basa-basi, tapi hatiku masih milikmu. Karena ku takut kehilangan, kalau dekat bertengkar, kalau jauh ku rindu, jadi serba salah buatku dilema. Tapi aku selalu aisy terus. Mengapa kau marah tanpa alasan yang jelas? Aku tak mengerti. Egois acuh tak acuh padaku, seakan tak peduli, padahal kau butuh perhatianku. Begitupun aku, maafkan yang selalu kasar marah padamu. Meski tak lagi ada kata cinta terucap, sekedar basa-basi, tapi hatiku masih milikmu. Karena ku takut kehilangan, kalau dekat bertengkar, kalau jauh ku rindu, jadi serba salah buatku dilema. Tapi aku selalu ai si serba salah buatku dilema, tapi aku selalu I see
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bekommen am 7. Oktober auch ein E-Mail von Herrn Arthur Fernandez Llorella. Herr Arthur Fernandez Llorella wohnt in Montreal, 19, Malgrat de Mar, Spanien. Hallo Herr Llorella, wie geht es Ihnen? Wie ist die Situation in Ihrer Stadt während der globalen Pandemie? In seinem E-Mail schrieb Herr Llorella: Heute habe ich Ihr Programm gehört, aber mit vielen Schwierigkeiten. Ich schicke Ihnen einen Empfangsbericht über dieses Programm und eine Aufnahme über meine Rezeption. Herr Arthur Fernandez Llorella hat am 6. Oktober 2020 unsere deutschsprachige Sendung über die Kurzwelle 3325 kHz mit SINPO 23322 zugehört. Er schrieb, 18 Uhr 4 UTC habe ich Ihr Programm gehört. In diesem Moment, das Programm wurde gestartet mit ein bisschen Musik und die Präsentation mit einer Frau. Sie hat die Nachrichten gelesen, aber es war schwer zu verstanden, weil die Rezeption nicht gut war. Danke, Herr Arthur Fernandez Llorella, für Ihr E-Mail und Empfangsbericht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spielen wieder für Sie noch ein indonesisches Poplied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Setulus hatiku, ku ingin menggantikan dia yang pernah kau sayang. Semurni cintaku, hanya kau yang ada di hati.
Dengarlah.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbriefecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Dieter Sommer in Lutherstadt, Eisleben, Deutschland, grüßen. Hallo Herr Dieter Sommer, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 10. Oktober 2020. In seinem E-Mail schrieb Herr Dieter Sommer: Mit Freude habe ich Ihre Sendung in deutscher Sprache via einen SDR-Empfänger von den Philippinen gehört. Es war ein sehr informatives Programm. Herr Dieter Sommer schickte uns auch den Empfangsbericht unserer Sendung vom 10. Oktober 2020. Herr Sommer hat unsere deutschsprachige Sendung über die Kurzwelle 3325 kHz mit SINPO 35333 zugehört. Danke Herr Dieter Sommer für den Empfangsbericht. Zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programm präsentieren wir Ihnen noch ein indonesisches Publik. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, Maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker.Beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Das Ministerium für Jugend und Sport ist bereit, ein Anti-Doping-Label in Indonesien zu errichten. Das indonesische Ministerium für Jugend und Sport hat seine Bereitschaft, ein Anti-Doping-Label in Indonesien zu errichten, als eine Form des Engagements der Regierung zur Durchsetzung von Anti-Doping erklärt. Den Bischer muss Indonesien für Doping-Testproben ins Ausland schicken und die Kosten sind teuer,so dass sie dies auf eine geringe Anzahl von Doping-Testproben in Indonesien auswirkt. Die sagte Minister Zainuddin Amali nach einem virtuellen Treffen mit dem Präsidenten der World Anti-Doping Agentur oder WADA, Witold Bangka Amitwo in Montreal, Kanada. In Zukunft hofft Minister Zainuddin Amali mit diesem Labor, dass die Anzahl des Tests erheblich zunehmen werde.Bei diesem virtuellen Treffen wurde der Minister für Jugend und Sport vom Sekretär des Ministers, dem Vorsitzenden der Indonesischen Anti-Doping-Agentur LADI und dem Sekretär von LADI begleitet. Die Verpflichtung der Regierung gegenüber Anti-Doping-Agenturen besteht darin, die Tests gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen. Die Regierung unterstützt das Anti-Doping-Programm in Indonesien sehr und toleriert.Nicht den geringsten Dopingfall. Laut Minister Zainuddin Amali sei die Regierung verpflichtet, den beteiligten Parteien harte Sanktionen aufzuerlegen, wenn Anzeichen dafür gefunden werden. Sagte die Verpflichtung, die Anzahl der Dopingtests zu erhöhen und der Plan, ein Dopinglabor zu errichten, seien Teil ernster Bestrebungen Indonesien bei der Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032. Witold Bangka drück seine Wertschätzung bei diesem virtuellen Treffen aus und lud verschiedene Parteien ein, gemeinsam für das Anti-Doping-Programm zu werben. Sagte, diese Diskussion sei wichtig für die WADA und sei auch dankbar für die Zusammenarbeit. Eine der Schlüsselideen ist es, einen größeren Teil des öffentlichen Sektors zu ermutigen.Sie an der Anti-Doping-Campaign zu beteiligen. Laut Witold Bangka ist das heutige Treffen sehr wichtig. Hoffe, dass diese Zusammenarbeit gut verlaufen werde.
Hindar Chuisen Chait begrustala di auch di Absicht des Minister für Jugend und Sport ein Anti-Doping Labor in Indonesien zu errichten. Zumal dessen Bestand insbesondere für den asiatischen Raum immer noch sehr begrenzt ist. Weit existieren nur etwa 30 Labor. In Südostasien sind es nur zwei, in Penang, Malaysia und in Bangkok, Thailand. Also muss Indonesien proben nach Indien, Katar oder Thailand verschicken. Daher begrüßt und unterstützt Ladi die Aussagen der Regierung zum Bau eines Anti-Doping-Labor in Indonesien. Das war unser Indonesien.
Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertahta. Ku sadari merasuk di dalam dada.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über das Endek Balituh wurde in Paris Fashion Week 2020 vorgestellt. Das traditionelle Gewebtetuch aus Indonesien wurde auf der Dior Modenschau bei dem Event Paris Fashion Week, das am 29. September 2020 in Jardin des Tuileries in Paris, Frankreich, vorgestellt. Bei dieser Veranstaltung präsentierte das Modehaus Christian Dior wieder seine besten Werke. Für die Frühjahr- oder Sommerkollektion eines von denen ist das typische gewebte Tuch aus Bali, nämlich das Endektuch. Dior machte es als eine Frühjahr- oder Sommerkollektion 2021. Von mehr als die 86 präsentierte Modekollektionen gibt es 9 Kollektionen, die das Endektuch aus Bali benutzen. Diese Tücher wurden von Models vorgeführt, die auf dem Laufsteg gingen. Laut dem Team Christian Dior habe das Endek Bali-Tuch den kulturellen Wert, der mit dem vorgestellten Werken geeignet ist. Nicht nur das, sagte der Intendant von Dior, dass die Inspiration von Christian Dior sei, das Endek Bali-Tuch zu verwenden, weil Dior den kulturellen Wert sowie die indonesische Handwerkskunst insbesondere Weberin abheben möchte. Die Bali Provinz Regierung förderte Dior, Endek Bali Tuch zu benutzen. Sie forderten Dior, damit dieser aus Indonesien Tuch anerkannt zu werden. Paris Fashion Week wurde am 29. September bis 6. Oktober veranstaltet, indem das enge Gesundheitsprotokoll eingesetzt wird. Am Beispiel die Gäste beschränkten nur 300 Menschen. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Gäste die Gesichtsmaske tragen und die Körpertemperatur checken sollen. Das war dies und das. Wir werden uns wieder im gleichen Programm mit anderen Informationen melden. Das ist Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Auf Wiederhören!
Terima kasih.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. In Instagram voice.of.indonesia. Twitter @voiindonesia und email voi@voinews.id.